Also es ist extrem krass, würde ich mal bei mir sagen. Also meine E-Mails werden von KI vorgedraftet, meine Calls werden transkribiert von KI, meine Decks werden gebaut von KI, meine Follow-ups werden getriggert von KI. Es gibt eigentlich wenig, was ich im beruflichen Alltag mache, was nicht mehr KI ist, außer mit Leuten telefonieren und sprechen und mir dann halt selbst Gedanken machen.
Wie würdest du schätzen, wie KI euch hebelt? Also ihr seid so effizient wie viel Menschen vor Einführung KI?
Also ich würde sagen, im Sales so Faktor 2, vielleicht 2,5. Also alles, was so Vertrieb angeht. Ich würde sagen, im Coding Faktor 4 bis 5 ungefähr. Also wenn du es sozusagen hochrechnen wollen würdest, wären wir wahrscheinlich effektiv ein Team von 15 Leuten, würde ich jetzt mal sagen. Was wir halt sozusagen mit 6 sind. Das harte Sales-Game hatte ich halt noch nie wirklich sozusagen gespielt. Ich war jetzt noch nie Vertriebler, bei einem klassischen Außenvertriebler oder sowas. Und das ist schon ziemlich intensiv. Und ich glaube, das ist ein Teil, den auch viele unterschätzen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Köln und Frankfurt heute. Ich bin remote verbunden mit Frederik Raspe, dem CEO, Gründer von AcquirePad. Und ja, heute wird es über den Investmentprozess gehen, über den Einsatz von KI, Mehrwerte von Marktplätzen, um das Matching herzustellen und Exposés und die Wirkung von KI rund um die Investmenttransaktion. Ich freue mich super drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser Podcast, lieber Frederik Raspe.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt aufs Gespräch.
Ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Zu Beginn starten wir immer mit einer kleinen Schnellfragerunde in dem Podcast. Die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer 1, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo tankst du da deinen Akku auf?
Außerhalb der vier Wände, tendenziell dann mit Freunden oder Networking. Bin so ein People-Pleaser, People-Mensch. Und innerhalb den vier Wänden dann halt kochen. So kochen, essen, so meine große Leidenschaft.
Hast du ein Signature-Dish?
Signature-Dish? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich habe auch kein Lieblingsgericht. Ich mag eigentlich tendenziell fast alles gerne. Hauptsache, es ist nicht irgendwie over the top, irgendwie Kaviar mit Gold oder so. Das brauche ich nicht so. Aber eher so gute, ehrliche Küche, gute Gerichte, verschiedenste Kochrichtungen. Ja, ist alles, was lecker ist eigentlich.
Ja, sehr gut. Wir sind in einem Immobilien-Podcast, daher liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Ja, Eigentumswohnung. Aber ich bin jetzt nicht der klassische Immobilieninvestor.
Also nicht eigener Kunde, sozusagen, ja.
Ja, genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier.
Und auf einer Baustelle, wo wärst du da am besten am Platz?
Ja, Baustellen. Ich habe als kleines Baby schon Baustellenstaub geschnuppert, weil meine Mutter Architektin ist. Und darüber war ich immer sehr verbunden mit der Baustelle an sich und auch, sag ich mal, der ehrlichen Seite der Immobilie, nämlich der Bauseite und nicht nur die Excel-Spreadsheets. Ich denke mal, wenn ich irgendwie auf einer Baustelle unterwegs wäre, wäre ich entweder Maler oder irgendwie so Trockenbauer, weil ich bin jetzt nicht irgendwie hochspezialisierte Baufachkraft. Aber auch Zimmermeister oder sowas finde ich auch immer super spannend. Also alles, was mit Holz zu tun hat, finde ich super gut. Ja.
Ja, vielen Dank. Dann lass uns in den Pod reinstarten und über AcquirePad sprechen und das Unternehmen, was du gegründet hast. Und die erste Frage dahingehend, was hat dich bewogen, AcquirePad zu gründen und welches Problem wolltest du damit lösen?
Ja, also schon ein bisschen her, wo das sozusagen losging. Ich war damals noch bei einem Immobiliendienstleister, bei einem größeren und bin damals über ein Tool gestolpert oder einen Artikel im Wall Street Journal. Da ging es um ein Produkt, das heißt Gemini. Ist nicht das Gemini, was wir heute kennen von Google, sondern Gemini, ein Produkt von Goldman Sachs. Und da ging es darum, dass sie damals noch Machine Learning benutzt haben, also ich meine sozusagen die Vorstufe von KI, um Muster zu erkennen bei Kunden, also ging es um Investment Banking, dass man doch auf Basis der Kunden verstehen könnte, für welchen Kunden könnte welches Target interessant sein, aka welches Objekt sozusagen, und übersetzt im Immobilienbereich. Damals habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist es ja pretty much Matchmaking, Makler-Business, sage ich mal, im Real Estate. dann geguckt, wie man das intern aufbauen kann. Hat sich dann herausgestellt, ein bisschen schwieriger. Mich dann entschieden, dass man das sozusagen außer Haus gründen sollte. Und da ging es im Endeffekt darum, dass halt die Entscheidung, warum bestimmte Leute angesprochen werden, mit welchen Objekten, ja relativ stark, sag ich mal, Bauchgefühl getrieben ist eigentlich und nicht wirklich datengetrieben. Und im Investmentbanking gab es sozusagen diesen Umbruch hin zu einer datengetriebenen Sache. Und Investmentbanking ist kulturell halt sehr ähnlich aufgebaut, ne? Also viel Geld, hohe Beträge, viel Vertrauen, viel People-Business. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, eigentlich ist es eine gute Zeit, das sozusagen zu starten. Und dahingehend haben wir sozusagen dann uns angeguckt, okay, wie kann sowas funktionieren und wie sollte es funktionieren? Weil natürlich dieser Prozess extrem zeitintensiv ist, des Suchens von potenziellen Käufern und da halt viel Zeit drauf geht. Und das war eigentlich so der Hauptpunkt, den wir uns sozusagen angeguckt haben. Und daraus entwickeln sich dann theoretisch natürlich weitere Themen, dass du sagen kannst, okay, weitere Prozessschritte können ebenfalls digitalisiert werden und beschleunigt werden, ohne dass man das irgendwie wirklich von einem People-Business weg entfernt, sondern eher wirklich als Augmentation.
Ja, es hört sich jetzt sehr weit entfernt an. Wie lange liegt jetzt die Gründung zurück von euch?
Offiziell gegründet haben wir 2023 und das war dann, glaube ich, 2021, roundabout, also roundabout Covid, wo ich das sozusagen erstmals sozusagen durchgespielt habe, geguckt habe. Es gab dann verschiedene Umwege, wo ich geguckt habe, okay, muss irgendwie noch lernen, wie man irgendwie Software entwickelt. Dann habe ich noch bei einem Startup gearbeitet für 6 Monate und dann sozusagen der Weg darüber dann in ein Gründungsstipendium, wo wir uns beworben haben, was dann sozusagen ein Jahr ging und danach folgte dann die offizielle Gründung und genau.
Du hast gerade gesagt, du musstest noch coden lernen, ja, oder Software entwickeln lernen. Was ist dein ursprünglicher Background, dass du quasi auch dieses Geschäft überhaupt aufbauen konntest?
Ja, also ich habe nicht coden gelernt, aber ich habe sozusagen einfach nur gelernt, wie man Produkte baut, also sozusagen wie der Prozess dahinter ist, also Produktmanagement sozusagen. Mein ursprünglicher Background ist Facility Management. das habe ich mal studiert. Und dann halt nochmal Real Estate Management, also die wirtschaftliche Schiene. Im Master, habe dann eigentlich als Broker gearbeitet meine Zeit lang, dann sozusagen als Innovation Manager und dann bin ich rübergegangen ins Richtige, also quasi so diese Transitions. Das war tatsächlich damals zu meinem Jobbeginn so mein 6-Jahres-Plan, 2 Jahre Hardcore Real Estate, 2 Jahre irgendwie an der Intersection digital zu Real Estate arbeiten, also ein Innovationsmanager, was ich war bei CBRE und dann halt so wirklich Tech-Einstieg und das war dann Product Manager. Product Manager ist so ein bisschen wie der Projektentwickler in der Immobilienbranche. Der baut nicht selbst, sondern er sagt nur, was gebaut werden soll und macht die Analyse dafür, ne, was ist irgendwie der Bedarf und etc. Und das habe ich bei Building Minds gemacht. Das ist ein Startup, das kommt aus dem Schindler-Spektrum, also Aufzüge. Die beschäftigen sich, sage ich mal, mit ESG-Reporting. Und da habe ich die Machine Learning und AI-Themen betreut. Und das war, sage ich mal, dann so das Sprungbrett sozusagen. Da habe ich halt so die Basics gelernt von wegen, wie baut man Software, sag ich mal. Und genau, ja.
Das führt mich dann zur nächsten Frage. Jetzt in der Retrospektive auf die 5 Jahre, die du jetzt schon mit AcquirePad beschäftigt bist, was hast du am meisten unterschätzt? Wo hattest du den größten Schmerz?
Ja, also ich denke, was ich auf jeden Fall unterschätzt habe, ist die Intensität von Sales. Also mir war klar, dass ich halt das Vertrieb wichtig ist und sowas. Und im Endeffekt sozusagen man als Gründer die ganze Zeit im Sales ist. Also du verkaufst an Mitarbeiter, du verkaufst an sozusagen Fundraising, ist alles verkaufen. Nur sozusagen das harte Sales-Game hatte ich halt noch nie wirklich sozusagen gespielt. Ich war jetzt noch nie Vertriebler irgendwie bei einem klassischen Außenvertriebler oder sowas. Und das ist schon ziemlich intensiv. Und ich glaube, das ist ein Teil, den auch viele unterschätzen. Also das ist Selling. Und je nachdem, wie man, in welchem Bereich man unterwegs ist, die Distribution halt, sag ich mal, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mir war klar, dass sie wichtig ist, aber nicht wie wichtig.
Mhm. Ja, kann ich schnell verziehen. Jetzt bist du in eine Marktphase reingekommen, die jetzt nicht total unterstützend war, um ein Startup im Investment-Commercial-Segment hochzuziehen. Welche Lösungen hast du in dieser Marktphase für dich gefunden, ja, doch irgendwie ein Geschäftsmodell, was ja halbwegs tragfähig ist, ja, aufzubauen?
Ja, also die Marktphase, die war schon irgendwo antizipiert, dass wir halt gesagt haben, okay, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, weil jetzt fressen halt die Großen die Kleinen und es wird halt ein Käufermarkt und so, der Druck steigt etc. pp. Ja, um ehrlich zu sein, wir haben es ein bisschen unterschätzt, wie viele, glaube ich, wie stark der Markt doch dann halt in zu ruhen gekommen ist. Ne? Also man hatte eher so eine Recovery erwartet, wie irgendwie, keine Ahnung, 2009 oder sowas, wo du halt 2-3 Jahre hast. Wir sind ja wahrscheinlich immer noch in der Recovery aktuell. Und du merkst teilweise jetzt immer noch die Ausläufer von dem Ganzen. Und Wirtschaft, ja, das ist halt natürlich extrem hart gewesen. Demnach haben wir halt sehr stark dann auf unseren Cash-Spend geachtet, wie stark wir sozusagen Geld verbrennen, was ja typischerweise bei Startups eigentlich immer der Fall ist, dass man eher viel verbrennt und nicht wenig. Und also dass wir sehr gut wirtschaften und dann halt sehr fokussiert arbeiten, wo wir sozusagen Opportunitäten sehen, um Geld zu verdienen. Und so sind wir halt vorgegangen, natürlich halt mit externem Kapital, bisschen wie so Eagle-Modus. Mhm.
Jetzt spielt ja bei euch KI eine wichtige Rolle im gesamten Produkt. Wie setzt du KI in deinem Alltag ein?
Schwierig, also eigentlich fast die ganze Zeit. Also ich habe, glaube ich, am Tag 20, 30 Open ChatGPT Conversations, ohne irgendwie Claude oder halt Perplexity oder so oder Gemini noch dazu zu zählen. Ja, eigentlich überall. Also es ist extrem krass, würde ich mal bei mir sagen. Also meine E-Mails werden von KI vorgedraftet, meine Calls werden transkribiert von KI, meine Decks werden gebaut von KI, meine Follow-ups werden getriggert von KI. Gibt eigentlich wenig, was ich im beruflichen Alltag mache, was nicht mehr KI ist, außer mit Leuten telefonieren und sprechen und mir dann halt selbst Gedanken machen. Aber das ist im Endeffekt auch, glaube ich, gut so, ehrlich gesagt, weil der Austausch halt das A und O dann ist. Also man kann halt besser den Leuten zuhören, gezielte Fragen stellen. Man macht natürlich auch irgendwie noch selbst seine kleinen Notizen, die dann halt so punktuell sind, wenn wirklich enorm wichtige Sachen auffallen oder Gedanken dazukommen. Aber dahingehend eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der zum Beispiel in diesem Punkt davor sehr wichtig ist, weil wir natürlich darüber einen extrem hohen Produktivitätshebel haben und halt dementsprechend halt sehr ressourceneffizient arbeiten können.
Wie viel Mitarbeiter hat Acquirepad heute?
Ja, wir sind so 6 bis 7, je nachdem. Wir haben immer Freelancer drin und genau, ein paar Freelancer, ein paar Werkstudenten. Genau, der ganze Gründerkern, haben natürlich auch noch Shareholder, die uns hier und da unterstützen im Sales. Und genau.
Wie würdest du schätzen, wie KI euch hebelt? Also ohne, also ihr seid so effizient wie viel Menschen vor Einführung KI?
Also ich würde sagen, im Sales so Faktor 2, vielleicht 2,5. Also alles, was so Vertrieb angeht. Ich würde sagen, im Coding Faktor 4 bis 5 ungefähr. Also wenn du es sozusagen hochrechnen wollen würdest, wären wir wahrscheinlich effektiv ein Team von 15 Leuten, würde ich jetzt mal sagen, was wir halt sozusagen mit 6 sind. Ne? Das ist halt schon ziemlich, ziemlich krass, wenn man sich das überlegt. Und das ist halt auch so unsere Mentality intern, dass wir halt sagen, wir sind lieber ein A-Team aus wenigen guten Leuten, als halt ein crazy riesiges Team aus halt, sag ich mal so, semi-guten Leuten. Und ist ja eigentlich auch typisch Immobilienwirtschaft. Gibt ja viele so Solo-Leute, ne, One-Man-Shows, die halt extrem gut fachlich sind und das halt genau deswegen halt funktioniert. Ne? Und halt nicht so einen riesigen Wasserkopf haben. Und gibt ja auch Companies aktuell im AR-Bereich, Lovable zum Beispiel, vielleicht auch schon mal gehört.
Ja.
Das ist, keine Ahnung, wie viel Revenue die machen, ich glaube 300 Millionen oder sowas. 100 Leute, also ist schon okay. Geht schon irgendwo. Sind natürlich andere Geschäftsmodelle als, sag ich mal, jetzt, wenn man jetzt ein Maklerunternehmen hat, braucht man natürlich Boots on the Ground. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Teil, der wird halt schwierig wegzudenken sein, perspektivisch. Also in 10 Jahren maybe, aber ich persönlich glaube nicht, dass der, das ist natürlich eine Frage wahrscheinlich, was wir auch später haben werden, aber diese menschliche Komponente im Austausch ist schon schwierig wegzudenken.
Ja. Kannst du uns vielleicht mal an einem konkreten Beispiel sagen, wie dir KI hilft, als Unternehmen dich einfach schneller zu hebeln, schneller beim Kunden zu sein, schneller Ergebnisse zu produzieren?
Ja, also zum Beispiel das, was extrem hilft, ist einfach der Turnaround, also wie schnell wir Follow-ups machen können. Also wir haben halt ein Tool, das nennt sich Fixer, das ist einfach ein E-Mail-Assistant, der draftet halt alle E-Mails vor. Sobald der Call vorbei ist, draftet der eine E-Mail. Hat halt das Note-Taking auch drin. Und der kann dir theoretisch auch To-Dos machen, aber die To-Dos sind so schnell abgearbeitet, da braucht man eigentlich keine To-Do-Liste für. Und dann draftet der halt die E-Mail vor, die passt du halt noch ein bisschen an, weil die halt nie so 100% ist, aber die ist halt 80% der. Dann packst du halt deine Anlagen ran, fertig, und dann ist halt innerhalb von 5 bis 10 Minuten der Follow-up da. Und ich glaube, das hat halt schon enormen positiven Impact, weil natürlich ist ja, glaube ich, auch im Vertrieb so, bin jetzt nicht 20 Jahre im Vertrieb unterwegs, aber je schneller der Turnaround ist, desto positiver die Reaktion beim Kunden. Na, wenn du halt dem direkt sozusagen ein Offer schickst und sagst, hier, das the quote und proposal und hier so next steps, let's go, dann haben die Leute natürlich auch ein Gefühl, okay, die Leute sind auf Zack, so, das hat macht Bock, mit denen zu arbeiten. Und Calls, Videocalls haben, ist für mich halt mein täglich Brot, muss ich sagen. Also ich habe in einer Woche ungefähr 40 Calls. Ja, das ist halt dann also halbe Stunde und dann hat man halt auch nur 10 Minuten für ein Follow-up. Es ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
Ja, ja, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Insights. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen mehr über AcquirePad sprechen. Wie sieht dein Elevator-Pitch in 60 Sekunden aus?
Ja, also AcquirePad ist im Endeffekt wie so ein digitaler Arbeitskollege im Investmentbereich beziehungsweise im An- und Verkauf. Und unterstützt halt dabei, indem er verschiedene Aufgaben übernimmt, Sachen automatisch sortiert. Zum Beispiel unser eines Produkt, die Exposure KI, da geht es komplett darum, dass wir den gesamten Dealflow erfassen und alles extrahieren. Und auf der Marktplatzseite können wir innerhalb von ungefähr 5 Sekunden halt eine komplette Longlist generieren für den Nutzer. Und der Nutzer kann dann das sozusagen auswählen, wen er sozusagen davon ansprechen will. Das ist halt wie so der Junior Analyst, der halt Tag ein, Tag aus sozusagen für dich bereitsteht.
Wenn wir jetzt mal genauer auf die Transaktionsseite schauen, welche Kunden sprecht ihr an und was sind so die größten Mehrwerte, die ihr euren Kunden bietet?
Also wir haben zwei große Audiences eigentlich. Und zwar einmal halt das Immobilienunternehmen, also der Bestandshalter, Entwickler etc. Und dann eigentlich noch den Makler. Und die Mehrwerte auf beiden Seiten sind eigentlich relativ ähnlich, dass wir einerseits Zeit rausholen, sodass sie halt mehr Zeit haben für Kundengespräche, Akquise etc. Weil sozusagen die Denkweise ist bei uns, dass wir sagen, es gibt halt sehr werthaltige Aktivitäten und sehr, sag ich mal, nicht so werthaltige Aktivitäten. Und wir versuchen halt möglichst viel Zeit freizuschaffen für mehr werthaltige Aktivitäten. Ne? Also eine Shortlist aufzubereiten ist halt relativ aufwendig, wenn ich das komplett manuell mache. Beziehungsweise das ganze Feedback zu sammeln auch wieder und dann die Leute anzusprechen etc. Das frisst halt mehrere Stunden. Kann theoretisch sogar mehrere Wochen und Monate dauern, bis man wirklich zu einer Reply kommt, die dann halt inhaltlich gut ist. Und bei uns kann man das halt runterbrechen auf wenige Minuten beziehungsweise Tage. Also den schnellsten Turnaround, den wir auf dem Markt das mal hatten, waren, glaube ich, irgendwie 7 Minuten, wo nach 7 Minuten das Feedback kam, ja, finden wir interessant, wir möchten gerne mehr Infos haben. Und auf der Exposé-Reader-KI-Seite ist es halt im Endeffekt ähnlich. Da geht es halt vor allem um Datenqualitäten, Datentransparenz und auch Geschwindigkeit zu tracken, was passiert am Markt, wie entwickelt sich der Markt, was ist auf dem Markt aktiv, etc. Das ist natürlich für jeden, der am Markt aktiv ist, eigentlich interessant, wenn man halt wirklich einen quantitativen Blick bekommt auf die Dinge. Und das funktioniert eigentlich auch genau für Makler wie für Immobilieninvestoren. Und genau, ich denke, das ist auch so das große Thema einfach von KI. Ne? Also kleine Aufgaben versuchen zu automatisieren oder so stark zu beschleunigen, dass sie sozusagen nicht mehr so tief ins Gewicht fallen. Alles, was Admin ist, quasi weg. Sodass halt quasi nur noch Zeit bleibt für die Kernarbeit. Ne? Also irgendwie mit Kunden sprechen, verhandeln, Kalkulation machen. Das sind so die drei großen Themenblöcke, die ich eigentlich für die Zukunft sehe, die halt immer mehr Investoren halt immer intensiver machen.
Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach interessanten Objekten, wie komme ich dann zu euch und wie kann ich meine Einkaufsprofile auch entsprechend hinterlegen bei euch?
Also im Endeffekt kann sich jeder bei uns anmelden und wir führen dann erstmal eine Prüfung durch, gucken, wer ist die Person, wie vertrauenswürdig sind die, wollen wir mit denen zusammenarbeiten, wollen unsere Kunden wahrscheinlich mit dem zusammenarbeiten etc. Und dann lassen wir sozusagen die Person zu oder das Unternehmen und die können dann jeweils entweder Objekte anlegen für die Vermarktung, wo sie dann sozusagen eine Shortlist bekommen oder wenn sie selbstständig im Ankauf auch aktiv sind, können sie auch Ankaufsprofile hinterlegen und sagen, okay, das ist unser Ankaufsprofil oder verschiedenste Ankaufsprofile. In Hamburg kaufen wir Wohnen, in Frankfurt kaufen wir Retail und in ganz Deutschland kaufen wir LEH zum Beispiel. Kann man alles hinterlegen, sehr granular. Und auf diesen Daten arbeitet dann sozusagen der Matching-Algorithmus von uns, der dann sozusagen auf der Verkäuferseite dann eine Shortlist generiert auf Basis von so 6.000 Ankaufsprofilen mit ungefähr 200.000 Datenpunkten sind da ungefähr drin. Und genau, ist halt, dann kann man sozusagen das Ganze veröffentlichen, wenn man will, an eine bestimmte Gruppe davon in verschiedenen Tranchen, je nachdem, wie man will, ist sehr stark auf den Verkäufer fokussiert. Weil wir halt sagen, der Verkäufer braucht halt die Hoheit darüber, was mit den Daten passiert, an wen soll es gehen, wie lange, etc. pp. Ne? Und ja.
Also du hebst ja jetzt quasi auch dieses Quality Gate des persönlichen Gesprächs auch hervor und die Datenkontrolle für die Verkaufsparteien. Ja. Wie wichtig ist das für die Glaubwürdigkeit und die das Vertrauen ins Matchmaking der Plattform?
Also ich glaube, Vertrauen ist halt so das A und O. Deswegen ist für uns halt, also wir haben es von Tag 1 quasi wie so ein Türsteher eingeführt. Einfach, dass wir wissen, okay, wer ist es? Dass wir im Zweifel dann auch einen persönlichen Draht haben, weil wir auch immer wieder dann halt in Prozesse reingezogen werden. Gefragt wird, hey, wie ist der so unterwegs? Oder kannst du dir vielleicht einfach nochmal eine persönliche Intro machen oder so, ne? Kannst du nochmal nachhaken? Also wir nehmen dann teilweise auch so ein bisschen diese Support-Rolle nochmal mit ein, wenn sozusagen das benötigt wird aktiv. Und wir reviewen auch jeden Deal, der sozusagen live geht, tatsächlich. Also es gehen jetzt nicht irgendwie 1.000 Deals im Monat live, sondern halt auch sehr ausgewählte, weil das Ganze halt jetzt auch keine Asset-Flut sein soll irgendwo. Und dahin reviewen wir halt die meisten Deals auch nochmal, wenn wir es bei manchen Verkäufern wissen wir, da stimmt die Qualität eigentlich immer, da müssen wir jetzt nicht so tief reingucken. Aber bei vor allem neuen Kunden gucken wir halt immer rein, sind die Sachen richtig aufgearbeitet, ist da irgendwie eine Story dabei, etc. Und das reviewen wir dann schon. Und dahingehend ist, sag ich mal, das Thema schon relativ wichtig. Also saubere Daten, Vertrauen, diese ganzen Themen und diese alten Sprichwörter, die haben halt auch eine Berechtigung. Ne? Das Vertrauen ist halt hard to earn, aber easy to lose irgendwie so. Und daran versuchen wir uns auch sehr stark zu orientieren. Ne? Also mehr Qualität als Quantität zum Beispiel und sowas. Ist natürlich auch im Bierensegment halt gern gesehen, sowas, ne?
Ja, natürlich. Das heißt aber, ich schließe auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung dann ab beim Entree.
Ja, genau, ist quasi automatisch eingebunden und genau, das unterschreibt sozusagen jeder direkt mit in den AGBs.
Und wenn du so deine Kundschaft anschaust, wie sieht so ein typisches Kundenprofil aus und was ist auch vielleicht ein typisches Profil, wo er sagt, du kommst hier nicht rein?
Ja, also typisches Profil ist, würde ich mal sagen, vom Nutzerprofil ist es so ein typischer, sag ich mal, Investmentmanager oder halt ein Investmentmakler. Bei den Maklern halt dann von der Firmografie, sag ich mal, so die Top 50 Häuser, würde ich jetzt mal sagen, so die typischerweise, oder halt ein senioriger Einzelkämpfer, der halt sehr viel Erfahrung hat, vielleicht auch mal bei einem größeren Maklerhaus war und jetzt mittlerweile so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Oder sehr spezialisierte, also regional spezialisierte Investmakler. Und auf der Unternehmensseite meistens dann Projektentwickler, Investment Asset Manager, Funds, Family Offices, das ist eigentlich so die Hauptgruppe. Und genau, worauf wir achten, ist halt, ja, haben die halt eine gute Reputation? Haben die überhaupt eine Reputation? Wie sieht die Homepage aus? Haben die eine LinkedIn-Präsenz? Wenn sie keine LinkedIn-Präsenz haben, warum? Weil es gibt auch ein paar Leute, die haben halt bewusst kein LinkedIn. Vor allem bei den Family Offices halt nicht immer alles durchsichtig, sag ich mal. Und manchmal machen wir auch so Back-Channel-Testing, dass wir halt Leute fragen, kennst du den? etc. Schon mal gehört, weil wir ein paar Leute natürlich kennen, die auch viele Leute kennen. Und wo wir halt gerne Stopp sagen, sind, sag ich mal, so ein bisschen shady Immobiliengeschäft und alles Mögliche. So, ja, wenn es einfach schnell schwammig wird, sage ich jetzt mal. Und da sind wir dann sehr, sehr vorsichtig. Oder wenn die Sachen, die Anfragen irgendwie aus Andorra kommen oder sowas, dann gucken wir da auch gerne mal genauer drauf. Und da gibt's auch, haben wir auch positive Überraschungen gehabt, aber halt auch negative Überraschungen hatten wir jetzt eigentlich bis jetzt noch nicht, sondern man merkt es relativ schnell, ne, wenn da Sachen nicht zusammenpassen.
Ja. Wie ist das Feedback von euren Nutzern? Also wo sagen die, boah, geil, da habt ihr echt einen coolen Schmerzpunkt von mir endlich mal gelöst. Und das muss ich jetzt nicht mehr händisch machen, sondern es ist so schön, dass es das jetzt mal dafür eine technische Lösung gibt.
Ja, ich würde sagen, tendenziell ist das Feedback durchweg positiv. Wir haben natürlich immer wieder Punkte, wo Leute sagen, hey, könnt ihr noch das machen oder das? Und dann gucken wir halt immer, wie wir das sozusagen ermöglichen können. Aber grundsätzlich ist es schon sehr positiv, vor allem halt in der Suche und dem Finden von potenziellen Käufern und dass man halt dann relativ schnell auch in einen Austausch kommt. Und was die Leute halt extrem schätzen, ist halt vor allem unsere Geschwindigkeit im Kundensupport sozusagen. Also wenn es irgendwelche Issues gibt, entweder bei der Transaktion oder auch bei der Software, dass wir halt dann relativ schnell reagieren und halt auch schnell eine Lösung schaffen. Wir haben natürlich jetzt nicht irgendwie, wir kriegen jetzt von weder dem Makler noch von den Investoren irgendwie Liebesbriefe zugeschickt. Das ist auch eher branchenuntypisch. Aber ich würde sagen, durch die Bank sind die sehr happy. Ich glaube, wir haben einen NPS von 73 oder so, was schon relativ hoch ist, vor allem für Software im Immobilienbereich. Genau, aber es ist natürlich eine quantitative Größe, die jetzt vielleicht auch den meisten gar nicht so viel sagt.
Ja. Du hast mir bei unserem Vorgespräch schöne Mieterlisten gezeigt. Wie hilfreich ist das für eure Kunden?
Schon sehr. Also Mieterlisten ist halt ein typischer Pain, sowohl bei der Aufbereitung für Exposés als auch bei der Aufbereitung dann für die Investoren. Und das finden viele Kunden halt sehr geil, sag ich mal, weil es einfach extrem gut funktioniert, extrem sauber ist und halt reliable und man sich dann halt gut und gerne mal 2-3 Stunden spart innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten ungefähr. Beziehungsweise man merkt es gar nicht, weil du schickst die Mieterliste rein, du machst irgendwie noch eine E-Mail auf und in der Zeit ist halt schon fertig. Dann kann man sich das halt wieder runterladen. Und solche Sachen sind halt im Endeffekt so unser A und O, ne? Dass wir halt sagen, wir versuchen halt so viel Admin-Aufgaben, wie wir können, in allen verschiedenen Investmentbereichen im Immobilieninvestment halt zu ermöglichen. Deswegen gucken wir uns auch Sachen an, wie wir sozusagen Investment und Asset Management zum Beispiel verbinden können, solche Themen, je nachdem, was sozusagen der Kunde dann auch hat an Problemen. Ne? Also ist auch, glaube ich, ein Thema, was wir halt gerne machen, dass wir so Designpartnerschaften machen, dass wir halt mit Kunden gemeinsam an Lösungen arbeiten und die erarbeiten, weil wir im Endeffekt sagen, der Kunde ist unser Schmelztiegel und daher kamen auch die Mieterlisten zum Beispiel.
Ja, du hast mir auch PowerPoint-Präsentationen gezeigt. Ich kenne das von vielen Investmentmaklern, dass das halt auch immer so ein sehr manueller Prozess ist. Wie sieht da eure Lösung aus?
Ja, bei PowerPoint ist halt, da arbeiten wir auch immer mit den Kunden zusammen, weil der Kunde hat meistens halt eine PowerPoint-Template, was er braucht. Und das bauen wir dann halt ins Produkt ein, jeweils für die Kunden, können die automatisch befüllen, automatisch weiterentwickeln, aufbauen etc. Gibt es verschiedene Ausbaustufen, wenn man so will. Das geht für beide Seiten, für Makler und auch für Investoren. Und bei PowerPoints ist halt der Punkt, die müssen halt nicht generativ sein, sondern der Input muss generativ sein, aber nicht das Template. Und das Template sollte nach Möglichkeiten immer identisch sein. Ist natürlich bei verschiedenen Maklerstrukturen auch unterschiedlich. Ne? Manchmal sollen die Templates auch unterschiedlich sein. Aber ich glaube, die Zeit hat ein bisschen gezeigt, dass das Template jetzt eigentlich nicht den Unterschied macht, sondern eher, was in den Templates steht und wie teuer die ganze Sache ist oder wie nicht teuer, sag ich mal. Und damit kann man halt auf Knopfdruck halt aktuell zum Beispiel die ganzen IC-Unterlagen vorbereiten. Und da spart man sich dann auch
Komitee, ein. Ja.
Genau, Investmentkomitee. Da spart man sich dann typischerweise halt auch 2-3 Stunden. Und bei Maklern sage ich fast das Gleiche. Da spart man sich vielleicht sogar noch mehr, weil man halt diese ganzen Informationen erstmal irgendwo raussuchen muss. Und das funktioniert, das ist, sag ich mal, einer unserer Hauptpunkte, ist eigentlich die Genauigkeit der Unterlagen, der Genauigkeit der Extraktion und sowas.
Bei dem Exposé könnte man ja jetzt meinen, na, das ist der nächste Exposé-Generator. Wo ist da bei euch die Magie drin, dass es nicht einfach nur der nächste Exposé-Generator ist?
Ja, also bei uns ist ganz stark, also die einzelnen Produkte machen halt jetzt nicht den crazy Unterschied, sondern bei uns liegt der Fokus darauf, dass wir halt end-to-end denken und sagen, wir versuchen halt möglichst viel der Prozesskette abzudecken, sodass ich A, nicht die ganze Zeit von Tools zu Tools switchen muss und irgendwie 15 Tools brauche, sondern dass ich halt im Endeffekt eine Werkbank habe, in der ich halt verschiedene Prozessschritte abdecken kann. Und dass ich da halt wirklich von Eingang bis theoretisch Portfolio gehen kann, beziehungsweise von Anfrage einer Vermarktung bis dann theoretisch ins Closing auch. Und da gibt es halt verschiedene Stufen, je nachdem sozusagen, was man braucht. Und dahingehend würde ich mal sagen, grenzen wir uns ab, was sozusagen die Palette der Funktionalitäten und Themen angeht.
Wie viele Kunden habt ihr gerade auf eurer Plattform?
Wir arbeiten aktuell so mit 850 Unternehmen zusammen und dann sind da ungefähr so 1100 Nutzer aktiv. Und das ist halt so durch die Bandbreite, da ist der Großteil davon sind Investoren selbst. Und dann nochmal so 20-30% davon sind wahrscheinlich Makler und Dienstleister. Und ja.
Und die Ankaufsprofile, die dann auf diese Gruppe entfällt, wie groß ist da die Anzahl?
Das sind so knapp 6.000 Ankaufsprofile. Die kommen auch tatsächlich nur von den Eigentümern. Bei ganz ausgewählten Maklern haben dann auch Makler Ankaufsprofile, weil die wirklich Mandate vorweisen können. Und dann explizit zum Beispiel nur für eine Family ankaufen. Aber in der Regel sind so die 6.000 Ankaufsprofile kommen so von knapp 4.000 Eigentümern in Deutschland, beziehungsweise international auch einiges, was aktiv ist. Also dann zum Beispiel tatsächlich ein Family auch ist auch aus Andorra, die halt in Deutschland ankaufen. Gibt aber auch genau das Gegenteil. Es gibt tatsächlich auch ein Family Office, die kaufen in Spanien an. Da sind wir jetzt nicht wirklich aktiv, aber hier und da ergeben sich dann irgendwie dann manchmal doch Überlappungen. Und genau.
Die regionale Verteilung innerhalb von Deutschland, kannst du uns da noch ein paar Insights zu geben?
Bezüglich der Kundenbasis oder bezüglich der Ankaufsprofile oder?
Eher die Ankaufsprofile, ja.
Ja, schwierig. Also wüsste ich jetzt, also bei Kunden weiß ich eher aus dem Kopf, die sind natürlich tendenziell in den Top 7. Aber die Ankaufsprofile, ja, relativ flächendeckend eigentlich tendenziell. Da, wo wir eher schlechter aufgestellt sind, natürlich dann irgendwie C- und D-Städte, weil es da natürlich auch nicht so viele Investoren gibt, die halt dann aktiv in einer D-Stadt suchen. Aber natürlich halt flächenmäßig halt die Top 7 und die Metropolregionen, die Logistikcluster, solche Sachen. Und je nach Asset-Klasse differenziert sich natürlich stark, ne? Healthcare, Pflegeobjekte sind halt jetzt nicht unbedingt nur in den Top 7, sondern auch halt in der Peripherie teilweise verteilt, bei LEH genau das Gleiche. Wohnen und Office ist dann typischerweise schon in den Top 7. Und ja, ist also sehr viel natürlich im Osten, Berlin, bisschen Leipzig, Dresden und dann halt sehr viel entlang der Wohlstandsbanane, sag ich mal, von Hamburg rüber über NRW, einmal runter bis nach Baden-Württemberg und Bayern. Das ist, sag ich mal, so die typische Verteilung. Und ich glaube, es nimmt sich unsere Datenbasis ist relativ stark das, was der Markt darstellt, weil wir, sag ich mal, eine sehr hohe Abdeckung haben und eine sehr hohe Qualität und Validität der Daten. Und ja.
Was glaubst du, wie groß ist der Markt und also wie viel habt ihr dann jetzt schon auf eurer Plattform dafür gewinnen können?
Also ich denke mal, also wir tracken ja so knapp 4.000 Investoren in Deutschland. Wir schätzen, dass es in Deutschland so knapp 10.000 gibt, theoretisch, die man wirklich als Investoren schimpfen kann. Und dahingehend haben wir dann ja ungefähr, je nachdem wie man sieht, von der Basis, die wir wirklich tracken, haben wir 800 von knapp oder sagen wir mal so knapp 700 Investoren von knapp 4.000, also in dem Dreh. Und vom Gesamten dann halt von vielleicht 10.700, also 10, mehr oder weniger 8%. Beziehungsweise dann halt 20% ungefähr von dem, was es gibt. Genau.
Bekommt ihr das mit, wenn eine Transaktion auf eurer Plattform auch stattfindet?
Ja, also das ist natürlich immer so ein Thema, ne, ob man es mitbekommt. Also die typische auch bei im Endeffekt bei Maklern halt immer das Thema, wenn ein Makler selbst sozusagen arbeitet, wie er das sozusagen mitbekommt, wenn er nicht immer explizit im Deal steckt. Aber dahingehend ist natürlich auch diese Kundenbindung halt bei uns extrem wichtig, dass wir halt mit dem Kunden A uns A gut verstehen, B den Kunden halt auch kennen und halt auch eine Beziehung zu denen haben. Und natürlich haben wir auch rechtliche und, sag ich mal so, Governance-Themen eingebaut, dass wir halt da im Zweifel dann auch eine Möglichkeit haben, da sozusagen Feedback zu bekommen über den einen oder anderen Weg. Und bisher haben wir es noch nicht gebraucht. Und genau, hoffentlich bleibt es so.
Weil euer Geschäftsmodell, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir jetzt auch ja an der Stelle vielleicht mal drüber reden, ist ja dann auch auf dem Marktplatz auch transaktionsbasiert. Von daher ist es wichtig, dass ihr es mitbekommt.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also der Marktplatz ist quasi gebührengetrieben und die KI-Komponenten sind quasi SaaS-getrieben, also sag ich mal so ein typisches Abo-Modell. Und genau, beim Marktplatz ist genau deswegen halt auch der Punkt, dass wir halt nah an den Verkäufern oder Käufern sind. Beide Seiten sind quasi verpflichtet, mit uns sozusagen dann uns Feedback zu geben. Funktioniert auch in der Regel sehr gut, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Oft werden wir sowieso reingezogen und relativ oft werden wir auch proaktiv darauf hingewiesen, dass man jetzt irgendwie hier geht hier weiter und sieht ganz gut aus etc. Und dann, wie es halt ist, dauert es halt dann noch ein paar Monate. Ne?
So ist es. Wie ist die durchschnittliche Transaktionszeit im Moment?
Puh, schwierig. Also tracken wir aktuell nicht so genau, einfach wegen, weil wir keine Zeit haben, sag ich mal, alles irgendwie zu tracken. Aber ich würde sagen, ungefähr immer noch so roundabout 10 bis 12 Monate.
Ja.
Also immer noch relativ lange, bis dann zum Abschluss kommt. Wir haben auch Transaktionen, die sind wesentlich schneller. Also wir hatten jetzt Transaktionen, die sind innerhalb von 3 bis 4 Monaten zum Closing gekommen oder zum Signing und dann zum Closing nochmal ein bisschen später. Aber das sind, sag ich mal, so die Ausreißer, wo halt dann wirklich alles passt. Und wo wir dann vielleicht auch noch ein bisschen stärker involviert waren, teilweise.
Ja. Und wie hoch sind die Gebühren dann genau, wenn ich euren Marktplatz und das Exposé nutzen möchte?
Ja, also beim Marktplatz, da kriegen wir quasi 0,4% vom finalen Kaufpreis, dann bei Closing. Also funktioniert relativ ähnlich wie eine Maklergebühr. Und bei der Exposerial KI ist es quasi volumenbasiert. Da gibt es halt einen Nutzerpreis und halt einen Kontingentpreis für sogenannte Tokens, die sozusagen verrechnungswert sind für die ganzen KI-Funktionalitäten. Und das kann man selbst sich einteilen, wie viel man sozusagen davon nutzen will. Also je mehr man nutzt, desto billiger werden die Tokens sozusagen. Und genau, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie groß die Organisation ist. Wir haben Kunden, die haben Tickets oder halt, sag ich mal, Verträge, da sind es nur 1.500 Euro. Und dann haben wir Kunden, die haben halt 30.000 Euro im Jahr, weil die dann halt eine ganze Organisation da drin haben, etc. Und genau, da arbeiten wir auch mit größeren Investment-Funds und sowas zusammen. Das ist aber eine andere Hausnummer, als wenn es jetzt ein Family Office ist, was nur in Hamburg ankauft zum Beispiel.
Ja. Gut, dann vielen Dank für die Insights. Dann lass uns noch ein bisschen über Markt und Plattformen sprechen. Und ja, da ist ja auch immer die Frage, wo wandert eigentlich der Maklerberuf hin? Und inwiefern ersetzt ihr den Makler? Da gibt es demnächst Robo-Matchmaking, ja, powered by AcquirePad, ja.
Ja, also ich glaube, die kommt es halt darauf an, was für ein Makler das ist. Also einmal Vermietung ist natürlich nochmal was ganz anderes. Bei der Vermietung habe ich natürlich noch viel mehr kompliziertere Mieter, sage ich jetzt mal. Sowohl im Gewerblichen als auch im Privaten. Im Privaten, also im Wohnwirtschaftlichen, würde ich sagen, ist die Wohnungsvermietung noch ein bisschen einfacher als im Gewerblichen natürlich, weil es da keine irgendwie Umbaumaßnahmen in der Regel gibt. Vor allem in angespannten Wohnungsmärkten. Ich hatte vor kurzem auch dazu ein Gespräch bezüglich halt der Einfamilienhausvermietung, was natürlich ein neues Segment ist, was aber auch emotional und alles bisschen anders aufgebaut ist und aufgeladen ist, als wenn ich jetzt eine ganz normale Mietwohnung ziehe in einem Mehrfamilienhaus. Im Verkauf gibt es natürlich auch verschiedene Tiers. Ne? Verkaufe ich jetzt irgendwie eine 200 Millionen Logistikhalle oder verkaufe ich irgendwie ein 5 Millionen Mehrfamilienhaus oder verkaufe ich halt eine Hütte? Sehr unterschiedlich. Was man grundsätzlich halt gemerkt hat, ist halt, dass immer mehr Investoren versuchen, halt selbstständig Transaktionen durchzuführen. Einfach aus kostendruckseitig. und viele Teams halt enorm groß geworden sind. Also es gibt halt Companies, die haben 20 Transaktionsmanager. Und in einer Zeit von, sag ich mal, Ebbe, müsste man dann auch sagen, okay, dann müsst ihr jetzt auch alle ein bisschen mehr arbeiten sozusagen. Von daher kommt es immer ein bisschen darauf an, in welcher Situation und Konstellation man darüber sprechen will. Grundsätzlich glaube ich aber, dass der Makler halt in dem Matchmaking-Bereich, sag ich mal, untergeordneter ist, sofern es jetzt nicht irgendwie ein super spezialisiertes Produkt ist, weil natürlich auch die Transparenz bei allen Marktbeteiligten hochgeht, weil immer mehr Parteien verarbeiten Daten. Da, wo der Makler halt noch enorm wichtig ist, ist halt diese ganze Thema Kommunikation oder auch, sag ich mal, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ne? Also wenn sich irgendwie die Eigentümer nicht verstehen oder es irgendwie jetzt gerade ins Stocken geraten ist, das wieder loszutreten, passiert meistens nicht aus den eigenen Interessen der Parteien, sondern dann ist es halt gut, wenn da irgendwie ein Koordinator da drin ist. Das machen wir teilweise auch. Und andere Bereiche, sag ich mal, so die Kommunikationsbarriere sein. Ne, das ist halt auch interessant, dass halt bestimmte Sachen sagen Eigentümer oder Käufer nicht direkt, sondern lieber dann halt durch die Blume über den Makler. Und der Makler versucht das dann so ein bisschen mal mitzugeben. Ja, ich glaube, in dem Bereich, das wird relativ lange der Fall sein, dass der Makler da seine Berechtigung hat. Also ziemlich lange wahrscheinlich. Vor allem bei sehr großen Objekten. Also je größer, desto schwerfälliger, sage ich mal, diese Koordinations- und Kommunikationsthematiken. Und je kleiner, desto standardisierter wird sozusagen der Prozess oder desto einfacher wird, sage ich mal, der Prozess. Kommt auch ein bisschen auf die Parteien an. Und ich glaube, dieses Matchmaking, dieses Matchmaking vorbereiten, dieser administrative Teil, der wird sehr stark über Software- und KI-Systeme laufen. Und dann sozusagen der kommunikative Aspekt und auch theoretisch halt Besichtigung durchführen und sowas. Das sind natürlich dann eher Sachen, die halt beim Makler liegen bleiben. Und und es hat dann sozusagen verschiedene Ausbaustufen, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, was für ein Produkt es ist.
Mhm. Wo ist Schluss bei der Nutzung von AcquirePad? Wo geht ihr bewusst gar nicht erst rein?
Besichtigung. Nee, also wo wir nicht reingehen, sind halt Besichtigungen zum Beispiel wirklich tatsächlich. Wir machen sozusagen die Ansprache, das Matching, die Identifizierung und dann den richtigen Prozess führen, tun dann die Parteien unter sich oder halt dann mit einem Makler zum Beispiel. Genau. Und dann halt, ja.
Und dieser ganze Besichtigungsprozess, der findet dann also auch außerhalb eurer Plattform statt.
Ja.
Und die Ergebnisse der Besichtigung, die muss ich dann in die Plattform wieder reintragen, richtig?
Kommt drauf an, in welchem, also auf der Marktplatzseite nicht, sondern wenn überhaupt, dann eher auf der Exposure-KI-Seite.
Ja.
Genau, da kann man das sozusagen wieder alles zusammentragen und dann auch seine Sachen vorbereiten, etc. Genau.
Und da seid ihr dann für diese Themen an Microsoft 365 angebunden oder ist das dann tatsächlich ein manueller Prozess?
Kommt ein bisschen aufs Medium an, also man kann theoretisch auch einen TDD-Report einspielen. Wir haben Integrationen in Microsoft, Outlook, SharePoint etc. Kommt dann ein bisschen darauf an, was man sozusagen einbinden will und wie. Aber es gibt verschiedene Wege. Man kann es entweder automatisch oder halt sozusagen manuell reinspielen. Genau. Kommt auch ein bisschen darauf an, was der Kunde halt als Datenträger oder sowas hat. Ne? Also wenn er aber nur handschriftlich irgendwelche Notizen hat, dann klar, kann man auch ein Foto machen und hochladen. Aber es kommt ein bisschen drauf an.
Ja. Wie sieht denn das eigentlich in anderen Ländern aus? Wir reden die ganze Zeit ja über schwerpunktmäßig den deutschen Markt und am Rande mal über Andorra und Spanien. Aber wie läuft das in den USA, in England, in Frankreich?
Ja, also bezüglich dem ganzen Thema KI-Workflows, wir sind jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen länger im europäischen Ausland mit dem einen Produkt aktiv und auch international. Da merkt man schon tendenziell, dass die Leute sich das Thema aktiver angucken. Ja, und sag ich mal sagen, okay, ja, wir gucken uns das richtig an. Deutschland, also die USA sind natürlich tendenziell immer der Vorreiter in der westlichen Welt. Und dahingehend in den USA, sag ich mal so 2025 schon das Jahr der Adoption gewesen, wo halt Leute angefangen haben zu sagen, okay, jetzt investieren wir in KI, weil wir sehen halt, okay, die Benefits sind klar, wir können Geld sparen, wir können Zeit sparen, wir können mehr Output generieren, unsere Kunden sind zufriedener etc. pp. Und bezieht sich aber auch auf spezifische Use Cases, sage ich mal. Nicht alles wird per, per se mit KI irgendwie besser und einfacher, muss man auch sagen. Sondern man muss halt schon seine Use Cases dann halt hart definieren und die müssen auch Sinn machen. Und auf der Marktplatzseite, ich meine, Transparenz und Co. und Multilisting in den USA sowieso eine ganz andere Kategorie. Da sind aber auch ähnliche Plattformen aktiv wie Craigslist zum Beispiel, was aber eher einen offenen Marktplatzcharakter hat. Oder LoopNet zum Beispiel, ganz bekannt auch. Und in europäischen anderen Ländern gibt es auch relativ ähnliche Entwicklungen bezüglich halt geschlossener Marktplätze. Jetzt aber auch noch nicht, dass man sagt, okay, wow, das ist jetzt so der neue Primus irgendwie. Und auf der KI-Workflow-Seite, sage ich mal, da gibt es international auch mehr Bewegungen. Aber da würde ich sagen, dass Deutschland da relativ schnell aktuell warm wird und guckt, okay, wie können wir das Thema für uns gewinnen? Weil natürlich die Leute und die Unternehmen auch Nachwuchsthemen haben, finde ich dafür noch Leute, die irgendwelche administrativen Sachen machen, ne? Kosten mittlerweile auch irgendwie 18 Euro auf die Stunde, ne? Sind alles Treiber im Endeffekt. Und die sind eigentlich international relativ unisono, ne? Ob man jetzt mit einem Franzosen spricht oder mit einem portugiesischen Private Equity Fund, nimmt sich eigentlich nichts. Also überall sind die Themen relativ ähnlich eigentlich. Die Regulatorik dahinter ist unterschiedlich, aber die grundlegenden Muster sind eigentlich relativ ähnlich. In Deutschland dauern die Entscheidungen ein bisschen länger.
Das verwundert mich jetzt nicht. Die Off-Market-Plätze gibt es ja auch, ihr habt auch Marktbegleiter in Deutschland. Also 7plus ist jetzt vielleicht das prominenteste Beispiel. Was sind da so die Unterschiede, wo ihr sagt, da unterscheidet ihr euch signifikant voneinander?
Ja, also ich glaube, der Unterschied bei uns, also wir verbinden halt dieses ganze Matchmaking und diese internen Prozessoptimierungen mittels KI und versuchen halt das Ganze holistischer zu denken als Plattform und nicht, sag ich mal, als Punktlösung, weil viele unserer Kunden auch immer sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie 15 Lösungen, ich habe aber keinen Bock auf 15 Lösungen. Und wir versuchen halt sozusagen möglichst viel der Wertschöpfungskette halt abzubilden, sodass der Kunde halt nicht verschiedenste Medienbrüche hat, verschiedenste Tools braucht, sondern halt sozusagen ein Command Center hat, wo er halt sozusagen reingehen kann. Und diese Exposé-Real KI, das ist zum Beispiel auch, was halt uns sehr stark abgrenzt dann. Und halt diese verschiedenen Bereiche der Workflows, ne? Unterlagenerstellung, Erfassung, Aufbereitung, Daten, Comparables beziehungsweise Vergleichsdaten aufbereiten, diese ganzen Sachen. Und da kommt natürlich viel bei rum, wenn man da verschiedene Mieterlisten, Exposés und Co. halt zusammenfasst. Da hat ja jeder Makler und Immobilieninvestor halt enormes Wissen, auf dem er im Endeffekt sitzt. Und
das Wissen wird natürlich dann auch mit den Transaktionen, die über eure Plattform stattfinden, dann auch zu euch getragen. Ist das dann auch eine Idee, quasi auch dieses Markt-Know-how stärker zu teilen mit den Transaktionsbeteiligten?
Ja, wir haben so verschiedene Produktkomponenten, wo man im Endeffekt halt Comparables zusammenträgt. Halt immer mit in Abstimmung mit den Nutzern, die sozusagen die Daten dazu getragen haben. Und dann meistens halt in relativ stark anonymisierten Preisbändern. Wir natürlich jetzt nicht einzelne Deals rausgeben oder sowas, sondern halt einfach nur sagen, okay, da liegen die Faktoren so und so in der Lage etc. Und das hilft schon mal. Und dann halt Benchmarking. Da gibt es auch weiterführend halt weitere Ideen, dass wir da sozusagen nochmal mit ein paar Pilotkunden gucken wir uns gerade ein Projekt an, wo wir sozusagen das Teilen halt nochmal ein bisschen stärker ermöglichen. Mhm. Und
Wir haben eben jetzt auch schon darüber gesprochen, Off-Market-Plätze außerhalb Europas, jetzt auch in Deutschland. Ist das denn grundsätzlich auch ein Trend, den du sehen wirst, dass die mehr Richtung Off-Market geht und die Portale an Bedeutung verlieren? Oder wo macht das Portal dann wiederum Sinn? Wo siehst du oder wo empfiehlst du auch deinen Kunden, wann seid ihr bei uns richtig mit den Produkten und wann seid ihr vielleicht auch bei den Portalen gut aufgehoben?
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich würde mal sagen, also ja, es ist ein Trend. Einfach daraus getrieben, dass halt die Leute versuchen, sich halt unabhängig zu machen. Ich glaube, das ist so ein natürlicher Prozess. Und De-Risking des Unternehmens, dass man halt nicht gebunden ist irgendwie an eine dritte Partei, also egal, ob es jetzt ein konkreter Teilnehmer ist oder ein nicht konkreter Teilnehmer, aber dass man sozusagen versucht halt, sich einfach freier zu machen. Und dahingehend glaube ich, dass Off-Market halt schon getrieben wird. In unterschiedlichen Ländern gibt es natürlich verschiedene Setups. Ich würde sagen, in Deutschland sind die Investment-Teams relativ groß, breit und gut aufgestellt. Dahingehend gibt es halt sehr viel interne Expertise. Bei anderen Ländern gibt es teilweise halt nicht so große Investment-Teams, da übernimmt der Makler auch ein viel höheres Aufgabenspektrum, sag ich mal. Und bezüglich, also dahin würde ich mal sagen, dass es zunimmt, perspektivisch auch noch mehr, weil durch die Vereinfachung von Daten zu sammeln und zu analysieren, mittels KI unter anderem, wird es halt auch immer einfacher, Märkte zu verstehen und Entscheidungen zu treffen. Und der Makler hat ja auch eine Beratungsexpertise eigentlich, kennt seinen Markt, kennt die Akteure, kann dementsprechend halt noch ein bisschen dazu steuern. Das kann aber halt immer stärker aufgeweicht werden, theoretisch, weil natürlich diese Datenverarbeitung einfacher wird für die Parteien. Grundsätzlich glaube ich, dass halt bestimmte, also Portale werden jetzt, glaube ich, nicht verschwinden. Und da kommt es auch wieder ein bisschen aufs Produkt an. Ich glaube, da, wo das Portal halt sehr gut ist, ist halt, wenn es ein Massenprodukt ist im Endeffekt, wenn da sehr viele Leute in Frage kommen könnten. Und damit im Endeffekt geht halt auch ein gewisser Preis mit, sag ich mal, ne? Also alles irgendwie unter 1 Million ist typischerweise halt irgendwie, oder alles bis 2 Millionen vielleicht ist so typisches Portal-Publikum. Oder vielleicht gar nicht der Preis, sondern eigentlich eher, wer ist die Käufergruppe, ne? Kauft es der Metzger oder kauft es nicht der Metzger? Das vielleicht. Beziehungsweise, wenn der Metzger auch schon 5 Immobilien gekauft hat, dann vielleicht wieder nicht. Ne? Mhm. Und da, wo sozusagen spezialisierte Plattformen in reinkommen, ist A, der Bedarf nach Vertraulichkeit, weil halt eine offene Listing-Plattform ist halt für zum Beispiel die deutsche Kultur oder auch die europäische Kultur ist meistens nicht so gewollt, sag ich mal, dass halt alles voll transparent ist. Vor allem im institutionellen Bereich, ne, auch dann Publicity und diese ganzen Themen. Und ich glaube, daher wird es halt immer beides geben im Endeffekt. Also ich glaube, eigentlich wird es immer alles drei geben. Also der reine Makler, der wirklich ohne Portal oder ohne Plattform arbeitet. Eine dedicated Plattform, die sozusagen off-market agiert, wo man theoretisch auch private Käufer mit abbilden könnte, sofern die sozusagen gewerblich aktiv sind. Und dann halt, sag ich mal, eine voll öffentliche Listing-Plattform. Ne? Wobei bei den Listing-Plattformen gibt es aktuell ja auch eine Entwicklung in den USA, dass halt Google versucht, sozusagen in dieses reine Residential Listing reinzukommen. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Dieses reine ETW-Verkaufen ist zum Beispiel überhaupt nichts, womit wir was zu tun haben. Weil wir sind halt wirklich nur in dem professionellen Bereich unterwegs, wo halt jemand sagt, okay, ich kaufe jetzt mal ein 5 Millionen Mehrfamilienhaus oder 20 Millionen Portfolio hier und da. Und das sind typischerweise Sachen, die halt nicht auf eine Listing-Plattform kommen.
Ja. Ja, verstanden. Wir haben auch schon über KI und die Rolle von KI ja gesprochen auf eurer Plattform. Wo siehst du denn heute auch die Grenzen der KI, dass sie einfach in dem Investmentprozess Stand heute keinen echten Mehrwert mehr oder noch nicht leisten kann?
Ja, schwierig. Also ich glaube halt so Sachen, die halt physisch sind, das ist halt schwierig. Da kann KI jetzt nicht so den krassen Mehrwert leisten. Also klar, die kann jetzt Fotos aufnehmen bei der Besichtigung und dann die ganze Besichtigung zusammenfassen und alles Mögliche. Aber es muss immer noch jemand hinfahren und die Besichtigung durchführen. Aber es gibt, sag ich mal, fast alle Bereiche kann man irgendwo sagen, okay, da gibt es einen Benefit, wie zum Beispiel, dass man sagt, ich kann natürlich auch Verhandlungen vorbereiten. Ne? Also ich kann halt irgendwie Devil's Advocate durchspielen oder sowas. Bisschen Rollenspiele machen und sagen, okay, wie könnte der Kunde darauf reagieren? Was sind so typische Objections, also irgendwelche Argumente, die aufgebracht werden können? Wie könnte man die entkräftigen, etc.? Dahingehend ist die Bandbreite, glaube ich, relativ breit und eigentlich so ein bisschen die Imagination, die sehr viele Anglizismen immer im Gebrauch, wie man merkt, die Vorstellungskraft halt so der limitierende Faktor, sage ich mal. Natürlich auch vielleicht die Fähigkeiten, das umzusetzen. Was ich aber glaube, ist halt dieser menschliche Teil, also diese wirklich Verhandlungskomponente, mit Leuten reden, auf Leute einwirken. weil sich darüber Gedanken machen und das dann zu erreichen, sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das auch in der Realität dann wirklich durchzuspielen. Und halt diese Kommunikationsthematiken, das ganze Thema Sourcing, also auch wirklich an Objekte, Mandate etc. zu kommen. Weil das ist auch oft halt ein Vertrauensbeweis, je nachdem, ob es jetzt ein Pitch ist oder eine direkte Mandatierung zum Beispiel. Ich vertraue dieser Person oder dieser Organisation, dass sie halt dieses Ziel wirklich erreichen können. Warum auch immer, weil sie halt die richtigen Sachen gesagt haben oder weil ich sie halt schon 30 Jahre lang kenne. Ne? Und ich glaube, diese Themen, dieses Selection zum Beispiel, das wird halt jetzt irgendwie nicht KI machen. Und da wird wahrscheinlich auch nicht der Kicker sein, dass jemand sagt, hey, ich habe ein KI-Tool. Weil das wird eigentlich dann für alle irgendwann gelten. Ne? Das ist wie ich sage, ich habe halt Excel, cool. Mhm. Und dahingegen glaube ich, dass diese wirklich diese menschlichen Komponenten, wo, sag ich mal, diese soften Thematiken ins Spiel kommen, das sind die wirklichen Differenziatoren. Also wer kann gut argumentieren, gut reden, sich gut präsentieren, gut führen. Diese ganzen soften Themen, ich glaube, die werden wesentlich wichtiger. Wohingegen diese ganzen analytischen Themen eher, sag ich mal, Standardrepertoire werden, wo halt immer mehr auf einem ähnlichen Level agieren können. Ähnlich wie das halt vor 20 Jahren war das noch cool, wenn du halt einen Computer gut benutzen konntest. Heute ist es halt so eher so ein Negativspektrum, wenn du es halt nicht kannst.
Ja. Du hast auch eben über Investmentkomitees gesprochen. Was ist da der Mehrwert, den KI an der Stelle auch leisten kann?
Also ich denke einfach da die rohe Masse der Datenverarbeitung, dass du halt einfach viele Daten verarbeiten kannst. Du kannst halt klar aufzeigen, sparst du halt dadurch Zeit, ne, etc. Aber auch einfach die Länge der Unterlagen, du kannst tiefer reingehen. Du hast vielleicht dann als Mensch nochmal mehr Zeit, bestimmte Bereiche dir genauer anzugucken. Du kannst Kalkulationen noch genauer auffächern, tiefer gehen, verschiedene Use Cases durchspielen, etc. Wenn du dir halt sozusagen durch KI Zeit freischaufelst. Du hast die Möglichkeit, dadurch, dass du datengetrieben arbeitest, stärker halt aufzuzeigen, woher kommen die Quellen, warum sind wir der Meinung, das und auch das ganze Thema Auto-Proofing Governance wird dadurch stärker. Und du könntest theoretisch auch anfangen, halt gegen Biases zu wirken. Also IC-Gremien haben das typische Problem, dass halt sie sich darauf verlassen, dass das alles stimmt, weil es hat ja Tobias vorbereitet. Und Tobias hat sich aber auf Robert verlassen, weil Robert hat es ja alles vorbereitet und Robert hat sich verlassen, dass Markus alles vorbereitet hat und Markus hat aber gar keinen Plan von allem und hat einfach irgendwas reingeschrieben und also zieht sich halt die ganze Kette halt durch, ne? Und theoretisch kannst du halt mittels KI mit einem unabhängigen Dritten sozusagen dazwischen schalten und sagen, okay, du challengest halt die ganzen Punkte, ob die wirklich so waren oder sowas, ne? Solche Sachen. Und Governance ist ja der Punkt, warum es überhaupt IC-Gremien existieren. Ne? Und ich glaube, da könnten sich wahrscheinlich auch Unternehmen oder größere Investmentorganisationen einiges an Risikoaufschlägen vielleicht sogar sparen. Mal als These.
Mhm. Du hast gerade ja auch über das ganze Thema Einwandsbehandlung gesprochen. Ist das etwas, wo du auch AcquirePad siehst, dass eben da auch eure Lösung auch unterstützt in dem ganzen Training und Vorbereitung, Terminvorbereitung. Ja, würdest du da reingehen?
Ja, also tendenziell, wenn Kunden sagen, das ist für die interessant, dann why not? Also wir sind halt immer sehr kundenorientiert und gucken halt, was sagt der Kunde, was braucht der Kunde. Also wie gesagt, wir haben, glaube ich, im Vorgespräch hatte ich es erwähnt, wir hatten gestern einen Call mit einem Kunden, der hat gesagt, ja, boah, wir bräuchten ja auch noch das, könnt ihr das auch machen? Und dann haben wir uns sozusagen am Abend hingesetzt und halt, zack, kurz mal ein MVP gebaut und gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann haben wir dem heute halt eine E-Mail geschrieben, können wir machen und wir haben sie jetzt gestern schon mal durchgespielt, könnte so aussehen, hier ist ein Bild. Und ich glaube, der Use Case dafür ist auf jeden Fall da, also einfach zu sagen, okay, ich bin der Devil's Advocate, ich challenge das. Wir hatten mal eine ähnliche Idee, dass man sagen kann, okay, man baut sich halt ein virtuelles Investmentkomitee auf und sagt, okay, das sind die vier Personas, die wir im Investmentkomitee haben. Der eine sitzt in Australia und der andere sitzt halt in den USA und der andere ist in England und der andere ist in Hongkong oder so. Und dann challengest du sozusagen dieses Komitee, wie die vielleicht über ihren Cultural Bias auch sowieso agieren würden. Und so könntest du halt vielleicht Fehler entdecken, schneller, sag ich mal, die dazu führen, dass du halt irgendwie 10 Millionen CapEx übersiehst oder sowas, ne? Und ich denke mal nicht, dass solche groben Schnitzer passieren, aber you never know. Ich glaube, dahingehend gibt es schon interessante Ideen, was man machen kann, indem man solche Prozesse halt stärken kann und sagen, verbessern kann im Endeffekt, ne?
Ja. Jetzt sprechen wir ja schon über die Zukunft. Dann schließt sich natürlich die Frage an, wo du dein Unternehmen, ja, 2030 siehst, ja, vielleicht. Wo wollt ihr da stehen?
Ja, 2030 blicken wir dann auf die führende KI-Lösung für Investmentteams in Deutschland und bilden halt sozusagen den gesamten Investment-Stack für die führenden Investmentorganisationen in Europa ab. Und genau, vielleicht auch international, muss man mal gucken, wie schnell wir uns jetzt entwickeln. Aber das sage ich mal so, eins der Ziele ist sozusagen, der führende KI-Partner sind für professionelle Investmentteams. Und genau.
Sehr gut. Ihr macht es nicht unter der Marktführerschaft, ja? Ja, ambitionierte Ziele gefallen mir.
Muss natürlich das absolute Ziel sein.
Die Marktführerschaft.
Be the best. Ja. Aber es ist schon so unser Ziel. Also wir wollen halt auf jeden Fall in 3 Jahren ist natürlich auch eine kurze Phase. aber in 3 Jahren unser Ziel generell, sage ich mal, ist schon, dass wir Marktführerschaft haben wollen, sowohl technisch als auch, sag ich mal, von den Produkten auf jeden Fall und von den Kunden. Und dass wir wirklich halt einen nachhaltigen Mehrwert leisten für unsere Kunden. Ne? Dass es nicht irgendwie so ein cooles Gimmick ist oder sowas, sondern dass es halt wirklich auch einen Impact in der Branche hat und der Branche halt wirklich hilft, sag ich mal, so den Leap, den Sprung in die Zukunft zu schaffen.
Mhm. Ja. Dankeschön für die Insights. Ich würde noch mit einem kleinen Quickfire abschließen, also die Schnellfragerunde am Ende. Nenn uns da mal bitte ein Tool, ohne dass du dir nicht vorstellen kannst zu arbeiten.
Ja, also für mich wäre das wahrscheinlich Fixer. Das ist halt mein E-Mail-Fixer. Genau.
Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
Mir hat mal jemand gesagt, ich soll nicht mit, darf man Chipwörter benutzen?
Auf jeden Fall.
Okay. Mir hat mal jemand gesagt, man darf nicht, man sollte nicht mit Arschlöchern arbeiten. Das fand ich super und das versuche ich mir immer zu Herzen zu nehmen. Und ja.
Und was sollten Immobilienprofis 2027 besser können als heute?
Ich denke mal, diese grundsätzlichen Themen, also diese soften Themen, Verhandlungen, diese ganzen Themen sind, glaube ich, wichtiger in den nächsten 2 Jahren als irgendwie, keine Ahnung, Besichtigungen führen.
Ja, alles klar. Danke für die Schnellschlussrunde und danke für deine Insights, deine Erläuterung zum Investmentmarkt, zu AcquirePad, zu KI, zu dir und meine Frage zum Abschluss, wen möchtest du denn mal in diesem Podcast gerne hören?
Ja, wenn man so Leute nominieren kann, würde ich mal die Lena Tuckermann nominieren, auch Gründerin und genau, ich glaube, die wäre ein cooler Gast.
Kannst du mir noch ein bisschen Kontext geben? Ich kenne Lena Tuckermann nicht.
Lena Tuckermann, sie ist Gründerin von Meets. Das ist beschäftigen sich mit Vermietungsprozessen im Residential-Bereich und im Student-Living-Bereich. Und genau, die hat auch ein cooles Netzwerk aufgebaut. Freti heißt es. Das ist Future Real Estate and Technology and Innovation, glaube ich. Da bin ich auch einer der Ambassadors.
Dann herzlichen Dank an dich und deine Zeit. Viel Erfolg.
Danke für die Einladung.
Bei der Markteroberin mit AcquirePad.
So sieht's aus.
Und ja, dann auf bald. Ja? Ja. Mach's gut.
Super, bis dann.
Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.